schaut's aus, Leute. Pittys Podcast ist wieder am Start. Der Pitty ist wieder da und heute Motown Special. Bring over some of your old Motown records. Put the speakers in the window and we'll go on the roof and listen to the Miracles. So schaut's aus. Wir gehen aufs Dach und hören uns die Miracles an und hören uns die Supremes an und Martha and the Vandellas und Gladys Knight and the Pips und Marvin Gaye und so weiter. Die coolste Zusammenführung von schwarzen Black Musicians, die es jemals gab. Und der Rod Stewart, der einzige weiße Musiker, der heute drankommt, hat denen ein Denkmal gesetzt, hier zusammen mit den Temptations. Alten Motown-Scheiben, die legen wir heute auf. Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe diese Musik, aber ich habe gar nicht so viele Motown-Scheiben. Ich habe halt viel so Zusammenstellungen, so Soul, Greatest Hits-Alben und solche Sachen. Und da ist natürlich das meiste von Motown. Let the temptation sing one time. Ja, das ist aus dem Jahr 1991, Rod Stewart vom Album Vagabond Heart. Und der Rod Stewart ist ein riesen Motown-Fan, so wie es viele sind. Ja, Leute, ich habe eigentlich überlegt, mache ich ein Soul-Special. Überhaupt bin ich drauf gekommen. Ich habe einfach ein paar alte Folgen von mir gehört, zum Beispiel das Bläser-Special, ziemlich am Anfang, ich würde sagen so hier 20., 30. Folge oder so. Und da habe ich schon darauf hingewiesen, dass ich mal ein Soul-Special machen möchte. Ja, und dann ist es aber gar nicht so einfach, weil es gab natürlich mehrere Soul-Labels. Motown ist das allergrößte. Dann gibt es natürlich noch Stax und da möchte ich gleich darauf hinweisen, dass halt ganz große dieser afroamerikanischen Künstler bei Stax in Memphis waren, nämlich zum Beispiel Otis Redding und Sam & Dave und andere. Da werde ich aber nicht drauf eingehen. Ich werde auch nicht auf James Brown eingehen. Und auch nicht auf Aretha Franklin, die natürlich mit die allergrößten im Soul waren. Aber ich habe gedacht, ich beschränke mich diesmal auf Motown, diese ja, Talentschmiede. Viele haben gesagt, auch die Fabrik ein bisschen, aber da kommen wir auch drauf. Das war auch so gedacht, die Hitfabrik. Aber was da in den 60er Jahren bis zu den 80er Jahren rauskam bei einem Musiklabel ist absolut unfassbar. Ja? Und das kommt eigentlich alles darauf zurück, dass ein Typ diese Vision hatte. Und das ist der Barry Gordy. Und der Barry Gordy tatsächlich lebt noch. Der ist 1929 in Detroit geboren. Deswegen auch Motown, Motortown, also die Stadt, die die größten Autofirmen in Amerika ansässig hat und die größten Autofabriken dort auch. Da kommt der her und deswegen auch das Label Motown. Und der ist eigentlich aus ziemlich wohlhabenden Verhältnissen stammt der. Ich glaube, das zweitjüngste von 8 Kindern und heißt auch wie sein Vater Barry Gordy. Der Vater, der hat den anscheinend ziemlich protegiert und hat den ziemlich machen lassen, was er wollte. Die waren also, wie gesagt, ziemlich wohlhabend. Der Vater war auch ein Unternehmer, die Mutter war Lehrerin. Und der Barry Gordy, der hat irgendwann, ja, hat er gemerkt, dass er eigentlich nur Musik machen oder Songs schreiben möchte und wollte damit selber rauskommen. Das war am Anfang relativ erfolglos und dann hat er auch versucht, eine Boxkarriere zu starten. Auch die war relativ erfolglos und dann war er halt pleite und seine Eltern haben ihn dann doch nicht mehr unterstützt. Und dann hat er eine seiner Schwestern angehauen und hat gesagt, kannst du mir vielleicht $1.000 leihen. Ich möchte gern nochmal versuchen, ein Label zu starten. Und die Schwester hat ihm dann $800 gegeben und hat aber gesagt, ich möchte gern dabei sein. Und dann ist diese Geschichte entstanden. Woraus sie entstanden ist und aus welcher Idee sie entstanden ist, das werde ich euch gleich erzählen. Aber den ersten Erfolg, den Barry Gordy hatte, der war noch nicht bei Motown. Er hat einfach Songs geschrieben, hat versucht, die irgendwie an den Mann, an die Frau zu bringen. Und es gab einen Typen, der schon relativ erfolgreich war in den 50ern. Das war Jackie Wilson. Und dem Jackie Wilson, den hat er einen Song geschrieben. Und das ist der. Den kennt jeder. Reed Petit. Well, look at that, look at that, look at that, look at that. Ooh, wee. Look at that, look at that, look at that. Ooh, wee. Oh, ah, oh, ah, ooh, wee. Well, she's so fine, fine, fine. She's so fine, fine. She's so ja, Reed Petit, das hat der Barry Gordy eben mitgeschrieben. Der war wohl ein leidlich guter Pianist auch und Musiker. Und als er im Prinzip pleite war da und auch schon verheiratet war, da blieb ihm nichts anderes übrig, als in einer der Autofirmen zu arbeiten am Fließband. Und in der Zeit hat er wahnsinnig viel Möglichkeiten gehabt, zu überlegen, was der nächste Step sein könnte. Er hat Songs geschrieben am Fließband und diese Atmosphäre, dass ein Rädchen ins andere greift, dass jeder genau weiß, was er zu tun hat, dass eben er da ist und irgendwas arbeitet und den nächsten Step macht und dann irgendwann ein großes Auto dabei rauskommt, hat ihn tatsächlich dazu gebracht zu sagen, ich mache das Gleiche mit einer Musikfirma. Und das hat er auch immer gesagt, ja, das Assembly Line, also das Fließband, das war die Idee, die der Firma Motown zugrunde lag. Also ich habe vorhin erzählt, er hat von seiner Schwester diese $800 bekommen, dann haben die dieses Ding gegründet und haben ein kleines Häuschen gekauft in Detroit und haben in diesem Häuschen nach und nach ein Studio eingerichtet. Und da hat er eben diese Geschichte verfolgt, dass da, wie gesagt, ein Rädchen ins andere greift. Da komme ich dann auch gleich noch drauf. Und er hat einen Typen kennengelernt, der immer noch sein bester Freund ist, nämlich den Smokey Robinson. Und der Smokey Robinson ist ein ganz toller Sänger. Und der hat schon eine Band gehabt zu der Zeit, also Ende der 50er Jahre. Wir sprechen gerade vom Jahr 1959, da wurde nämlich Motown gegründet. Die Band vom Smokey Robinson waren The Miracles. Und der Smokey Robinson hat eine wahnsinnig klare, hohe Stimme. Also man wird erstmal vermuten, dass das eigentlich eine Frau ist, die das singt. Und auch wenn man ihn jetzt noch, der ist 1940 geboren, schon ziemlich fit noch. Also das merkt man wirklich, wenn man den also jetzt in Interviews sieht. Gut, die Haare sind bestimmt gefärbt und so, aber seine Stimme immer noch ganz klar und der ist also wie gesagt top fit. Wenn der singt, da geht wirklich was auf. Ja, also das ist ganz wunderbar. Hat auch wahnsinnig viele Leute beeinflusst und das, sagen wir mal, die zwei erstmal Barry Gordy, Songwriter oder hat es versucht und der hat den Smokey Robinson kennengelernt und hat gleich gemerkt, oh, ich glaube, der ist talentierter als ich. Und dann hat der Barry Gordy eins gemacht, weil er eben klug war und diesen Unternehmergeist von seinem Vater geerbt hat. Er hat gesagt für sich, ich bin nicht der beste Songwriter, ich bin der Typ, der den Geschäftssinn hat und ich versuche eben nach diesem Fließband-Ding mein Imperium aufzubauen und es hat funktioniert. Und Und dann haben die aufgenommen miteinander. Und der Smokey Robinson mit der Band The Miracles, und die Miracles kommen ja hier auch vor beim Motown-Song, ja, wir gehen aufs Dach und blasen mit unserer Anlage hier die Gasse unterhalb weg, indem wir die Miracles spielen. Und der erste Hit auf Motown war ein Song von Smokey Robinson and The Miracles. Und der Song heißt Shop Around. Ganz tolle, klare, feine Stimme, Smokey Robinson. And then she said, just because you become a young man now, there's still some things that you don't understand now. Before you ask some girl for a hand now, keep your freedom for as long as you can now. My mama told me, you better shop around. Schöner Song, erster Hit, relativ erfolgreich, und von da aus war es dann auch klar, ja, man hat sich natürlich da ein bisschen Geld schon eingespielt, und dann konnte eben diese Idee weitergehen, und die der Barry Gordy eben hatte, er hat eine Studioband zusammengestellt, und seine Idee war auch, dass die Studioband bei allen Hits im Hintergrund spielt. Das war schon mal insofern klasse, dass man sagen kann, wir holen uns irgendwelche talentierten Leute. Und es gibt natürlich mehrere, aber ich habe eine wunderbare Dokumentation gesehen. Und heute, Leute, werde ich mal was in die Shownotes packen. Und weil ich ja auch immer sage, ich mache eine Spotify-Liste, und mir manche Leute schon geschrieben haben und gesagt haben, hey, bitte, ich komme überhaupt nicht an deine Spotify-Listen ran. Auch die werde ich mal in die Shownotes packen. Man wird ja dann doch mit der Zeit, jetzt bin ich schon im vierten Jahr Podcast hier, entdeckt man immer ein bisschen was Neues dazu. Und früher habe ich immer gedacht, wenn die anderen Podcaster von ihren Shownotes erzählen, warum braucht man das? Ja, ich glaube, es ist vielleicht trotzdem sinnvoll, dass man mal ein YouTube-Video damit verlinkt, dass man die Spotify-Liste verlinkt und solche Sachen. Da könnt ihr dann auf jeden Fall reinhören, wenn ihr das mal anklickt. Und wenn nicht, hört ihr einfach so zu. Das ist auch voll okay. Ja, also, Barry Gordy hat eine Band rekrutiert. Und das hat er klar in Detroit. Hat er sich gedacht, was sind die besten Musiker? Die besten Musiker sind Jazzmusiker. Jetzt sollen die aber so Popzeug spielen. Wie mache ich das denen klar? Ja, ich mache es ihnen so klar, indem ich sage, ihr könnt bei mir Kohle verdienen. Mit Jazz verdient ihr kein Geld. Ja? Da müsst ihr euch aber auch ein bisschen zurücknehmen, aber ihr müsst eine gute, tighte Band sein zusammen. Ja? Dann hat er sich Leute geholt, die die Künstler betreuen. Dann hat er sich Leute geholt, die Choreografie machen, ja, dass das alles gut ausschaut, dass wenn es irgendwann mal live kommt oder im Fernsehen kommt, dass es passt. Dann hat er sich ein Songwriter-Team geholt, Produzenten. Der Smokey Robinson hat produziert, er hat auch produziert, andere haben noch produziert, er hat sich Anwälte geholt und so weiter. Das war ein richtiges kleines Imperium. Und das alles in diesem kleinen Häuschen in Detroit. Und es steht immer noch und ist so eine Pilgerstätte, und da gehen ganz viele Leute hin. Und es ist immer noch das Schild drauf, Hitsville, USA, mitten in Detroit. Na gut, jetzt hören wir mal zu dem Smokey Robinson so ein, zwei Sachen noch. Ein Song, den ich schon gespielt habe von den Beatles, die den gecovert haben, weil sie da versucht haben, diese Harmonien zu perfektionieren. Und das haben sie sich abgeschaut bei Smokey Robinson and the Miracles. Und das sagen sowieso viele Beatles, haben sie auch immer gesagt, wir sind wahnsinnig beeinflusst von diesem Motown-Sound, von diesem ganz eigenen Sound. Und der Sound ist eben eigen. Deswegen, you've really got a hold on me. Smokey Robinson and the Miracles.
I love you. See?
gesagt, unfassbar schöne Stimme von Smokey Robinson. Der war auch, seine Frau war auch mit dabei bei der Truppe. Die hat sich dann aber irgendwann aufgelöst und der hat auch dann solo weitergemacht, ist immer mit dem Berry Gordy irgendwie zusammen geblieben, verbunden geblieben mit ihm und hat auch einen ganz tollen Hit geschrieben, nämlich Cruisin'. Man geht überhaupt davon aus, dass Smokey Robinson um die 4000 Songs geschrieben hat. Hammer! Sehr smooth das Ganze, ne? Das muss man schon sagen. Ich glaube, da gibt es eine Coverversion irgendwie, ich glaube von Huey Lewis und Nicole Kidman oder so, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Also viele dieser Songs sind natürlich wahnsinnig bekannt. Die Leute sind auch eben wahnsinnig einflussreich. Ja, das war der Smokey Robinson, der immer noch unterwegs ist und mit dem Berry Gordy eben super befreundet ist. Und ich rede weiter jetzt über den Aufbau dieses Imperiums und da braucht es natürlich auch eine Sekretärin. Und die Sekretärin, eine ganz kluge Frau, die Martha Reeves, die hat gewusst, sie kann gut singen, aber sie hat sich erst einmal beworben als Sekretärin. Und jetzt war das eh so, dass der Berry Gordy da wirklich auch teilweise in den Straßen von Detroit rumgelaufen ist. Und es war nun mal so, dass in manchen Ecken, die hauptsächlich von Afroamerikanern bewohnt waren, dass da ein Haufen so Jungs auf der Straße waren, Jungs und Mädels auf der Straße waren, die miteinander gesungen haben. Und dann hat der die tatsächlich eingeladen und hat da Leute entdeckt in Detroit und um die Detroit rum, am Anfang jedenfalls. Ja. Und diese Martha Reeves, die war eben da Sekretärin und dann war irgendwann bei einem Song, der geschrieben wurde, der aufgenommen werden sollte, da war die Sängerin, die eigentlich singen sollte, war krank und hat die Martha Reeves gesagt, ach komm, lass du mich mal probieren. Und ja, das hat sie gemacht und der Berry Gordy war wahnsinnig beeindruckt und deswegen wurde das auch ein Riesenhit für Motown und dann für Martha und ihre Begleittruppe. Und es war halt oft so, eine Frontsängerin und zwei, drei Mädels, die mit ihr zusammen gesungen haben, Martha and the Vandellas. Und jetzt können wir mal ein bisschen tanzen, nämlich in the street, dancing in the street, Martha Reeves and the Vandellas. Saugeil!
Music.
sehr, sehr geiler Song und auch das war dann so typisch, als es dann durch die Decke ging und immer erfolgreicher wurde. Wie gesagt, es gab Choreografen, die haben den Mädels dann erzählt, wie sie auf der Bühne zu stehen haben, wie sie sich geben sollten. Das hat natürlich auch so ein bisschen was mit diesem afroamerikanischen Ding zu tun. Wir wollen jetzt der Welt zeigen, dass wir wahnsinnig viel können, dass wir wahnsinnig diszipliniert sind und all das wurde in diesem Hitsville USA zusammengebraut irgendwie. Da haben die sich einfach so viel Know-how geholt von Leuten, die einfach gemerkt haben, da entsteht was und deswegen ist eben das auch entstanden. Aber es war natürlich auch nur eine gewisse Zeit so, ja, aber das sind unsterbliche Hits hier. Interessant ist auch immer, davon gibt es eine Coverversion, weiß ich genau, von Mick Jagger und David Bowie. Das kannst du eigentlich komplett vergessen. Ja, also ich glaube, das kann man einfach, man kann das nicht reproduzieren, das haut nicht hin. Auch ganz ehrlich gesagt, dieser Motown-Song von Rod Stewart, der eine wahnsinnig geniale Stimme hat, aber die Stimmen, die kannst du irgendwie nicht kopieren. Es geht nicht. Ja, das war Martha and the Vandellas. Ja, und jetzt komme ich ja mal drauf, dass ja vielleicht eine der wichtigsten Sachen, nicht nur die auf die Typen, die Musik gemacht haben, also die Musiker, sondern vor allem auf die Songschreiber. Und ja, wie gesagt, Berry Gordy hat ein paar Songs geschrieben, Smokey Robinson hat ein paar Songs geschrieben und dann hat er aber ein paar Typen kennengelernt, nämlich ein Brüderpaar, Brian und Eddie Holland. Und den Lamont Dozier. Und die drei, wenn die drei miteinander Songs geschrieben haben, da hat es irgendwie einfach funktioniert. Ja? Und deswegen kam dann irgendwann dieses Trio auf, das mit die größten Hits der Welt jemals geschrieben hat. Holland, Dozier, Holland. Die haben, wie sie sich's aufgeteilt haben, weiß ich nicht, aber die haben eben die Songs miteinander komponiert. Und das ist unfassbar, was die da auch geschrieben haben. Die haben natürlich Dancing in the Street geschrieben. Die haben für die Supremes, die gleich kommen, die größten Hits geschrieben. Für die Four Tops, für ja Martha and Vandellas, habe ich gerade schon gesagt. Für Marvin Gaye, überhaupt alles. Haben sich aber dann auch Ende der 60er mit dem Berry Gordy zerstritten. Und auch das gibt es in vielen Dokumentationen zu sehen, dass man sagt, dass der... Er selber erzählt immer, dass es alles sehr demokratisch war und dass es immer solche Sitzungen gegeben hat und dass die da alle an einem Tisch saßen, die Führungsriege oder wie man das auch immer nennen mag. Und dann haben die sich einen Song angehört und irgendwie hatte Berry Gordy immer gesagt, nach 10 Sekunden, wenn er nach 10 Sekunden dich nicht packt, dann wird es kein Hit. Und dann haben die tatsächlich immer abgestimmt, aber das letzte Wort hatte wohl immer er. Und er muss halt auch sehr, sagen wir mal, profitgierig gewesen sein und vielen Leuten eben, die sagen im Nachhinein, er hat ihn ein bisschen zu wenig ausbezahlt und so. Deswegen haben eben Holland, Dozier Holland, die haben sich irgendwann mit ihm zerstritten, haben ihn auch verklagt. Irgendwann kam es aber dann zu einer Einigung, einer außergerichtlichen Einigung. Und auch die, wenn die jetzt interviewt werden, reden die natürlich in höchsten Tönen von dieser Zeit, weil die Zeit einfach wahnsinnig produktiv war. Und ich glaube, auch sowas gibt es einfach, dass es eben eine Zeit lang unschlagbar ist, aber dann trotzdem irgendwann aufhört. Aber die Zeit, die eben unschlagbar war, die möchte ich euch heute noch ein bisschen näher bringen. Jetzt komme ich zur nächsten Gruppe, auch ganz toll, Gladys Knight and the Pips und ein wunderbarer Song, der heißt Midnight Train to Georgia.
Behind, not so.
ganz großen Gruppen, Gladys Knight and the Pips. Natürlich dreht sich alles dann um sie. Hier war es ein bisschen anders, weil The Pips tatsächlich eine Boy-Background-Sänger-Truppe war. Meistens war es so, dass die Mädels miteinander gesungen haben, aber hier war sie eben die Sängerin und die Jungs im Hintergrund. Da hört man natürlich wahnsinnig viel, wo es herkommt aus der afroamerikanischen Musik, vom Gospel, von dieser Kirchenmusik, ja, das ist Wahnsinn. To the light, he once knew. Oh, yes, he did. He said it would. I'm always leaving. On that midnight train to Georgia. Yeah. Said he's going back to find. Ooh, a simpler. Ja. Und der Barry Gordy hat jetzt gemerkt, wow. Es wird immer geiler. Wir haben lauter Nummer 1 Hits. Wir sind nicht nur in den R&B-Charts, sondern wir sind in den amerikanischen Charts. Wir sind international, haben wir Nummer 1 Hits. Wir müssen jetzt da auch raus. Wir müssen aus Detroit raus. Wir müssen auf Tour gehen. Und auch das haben sie gemacht. Und klar, die haben die Band gehabt. Die haben mehrere Künstler gehabt. Und da war es tatsächlich so, dass eben die Four Tops, die Temptations, Gladys Knight and the Pips, Martha and the Vandellas, Smokey Robinson and the Miracles, dass die miteinander auf Tour gegangen sind. Und dann haben die einfach zwei Busse gepackt, haben sich komplett durch die Vereinigten Staaten getingelt, haben die Band dabei gehabt, haben die Sänger dabei gehabt. Und das war natürlich eine Riesenshow dann. Das war eine Revue. Also es war nicht nur so, dass irgendwie hier ein Headliner da unterwegs war und eine Vorband, sondern das war halt ein ganzer Abend nur mit Motown-Stars. Und weil jetzt gerade eben dieses Midnight Train to Georgia da auftaucht, also in Detroit, gab es keine Rassentrennung. Also die Rassentrennung, die Segregation war eine ganz schlimme Geschichte am Anfang der 60er Jahre, dass tatsächlich in den Südstaaten, dass es eben Trennung gab. Ja, also das habe ich auch schon erwähnt, dass man in öffentlichen Verkehrsmitteln mussten die Schwarzen hinten sitzen, die Weißen durften vorn sitzen. Es gab extra Bäder oder sagen wir mal öffentliche Toiletten oder so, da durften nur Schwarze rein und nur oder in das andere nur Weiße rein. Dann war irgendwann auch auf den Konzerten war es getrennt, rechts saßen die Weißen, links oder hinten saßen dann die Schwarzen. Also lauter so Wahnsinn und eine wirklich irre Geschichte. Die waren da unterwegs, diese Motown Live-Show-Truppe in den Südstaaten und der Abdul Fakir von den Four Tops erzählt in einer Dokumentation die Geschichte, dass er irgendwann halt auf so eine öffentliche Toilette geht, plötzlich merkt er irgendwas Kaltes an seiner Stirn und irgendein Polizist, Sheriff oder irgend sowas hält ihm die Knarre an die Stirn und sagt, you're in the wrong place, nigger. Weil er da aufs falsche Klo gegangen ist, ja, unfassbar. Und er sagt da, das ist echt beeindruckend, dieses Gefühl hat er immer noch, wenn er da dran zurückdenkt und 60 Jahre später oder so. Ja, zum Glück hat es aufgehört mit der Segregation, aber unglaublich. Und ich glaube auch, dass eben solche Revues, solche Shows, wo dann einfach alle gesagt haben, Mensch, wow, das ist für alle geil, jeder findet es gleich cool, haben sicherlich auch dazu geführt, dass diese Rassentrennung irgendwann mal aufgehoben wurde. Probleme gibt es leider immer noch. Okay, ja, Midnight Train to Georgia, die Live-Shows, das Ding wurde immer größer. Ja, es gab Fernsehauftritte, es waren nur noch Hits und das war natürlich auch das. Ich meine, die Idee des Fließbands, die führt natürlich auch dazu, dass sie sagen, naja, das wird auch am Fließband produziert, vielleicht ist es ein bisschen zu viel, aber so weit sind wir noch nicht. Es ist noch immer irgendwie so gerade dieser Höhepunkt, Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und jetzt habe ich viel, das ist ja schön, dass heute auch ein paar Mädels hier dran kommen. Jetzt habe ich mal zwei reine Jungsgruppen, die auch wahnsinnig erfolgreich sind und waren, sind eigentlich noch, weil die gibt es teilweise immer noch. Also bei den Four Tops ist es ein bisschen schwierig, weil tatsächlich der Einzige, der noch lebt, ist eben dieser Abdul Fakir, der diese Geschichte erzählt hat. Alle anderen sind schon gestorben. Der Levi Stubbs, das war der Leadsänger mit der wahnsinnig charakteristischen Stimme, der auch live da, das sieht man im, auf Videos, der live da echt was abgebrannt hat. Das war echt der Hammer. Und die anderen sind eben auch tot. Rinaldo Benson und Lawrence Payton. Aber der Abdul Fakir macht immer noch weiter mit den Four Tops und hat sich halt ein paar andere Sänger mit dazu geholt. Einer der größten Hits neben Sugar Pie Honey Bunch oder so wie es heißt, ist der hier. Reach Out, I'll Be There, The Four Tops. Wenn man gut zuhört, kann man mal den Bass da anhören. Da komme ich gleich auf die Gruppe. ...1964 wurden die Four Tops bei Motown gesigned. Der Bass musste jetzt nochmal sein, der Bass natürlich von James Jamerson, von dem er sagt, ja, größter Bassist jemals. Und das ist auch Wahnsinn, wenn man sich das anschaut. Der James Jamerson hat tatsächlich den Bass, das habe ich glaube ich schon im Bass-Special schon mal erzählt, der hat den Bass mit der rechten Hand nur mit dem Zeigefinger gespielt. Und wenn man sich dieses Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum anhört, wie das mit einem Finger nur möglich ist, ist Wahnsinn. Aber man sieht es echt in den Live-Aufnahmen da auch. Ich komme dann später noch auf Marvin Gaye. Wenn man da sieht, wie der Marvin Gaye das live spielt, What's Going On zum Beispiel, und du siehst wirklich, wie im Hintergrund dieser Typ nur mit dem einen Finger den Bass spielt. Ja, aber so präzise, so genau und so melodiös und so songdienlich, wie es eigentlich niemand anders je gemacht hat. Und jetzt komme ich eben zu dieser Band, die der Barry Gordy gegründet hat, die reine Instrumentalband, die Funk Brothers. Und die hat er halt geholt, einfach, wie gesagt, ein paar Jazzmusiker aus der Gegend. Es gab drei Keyboarder, es gab vier Gitarristen, es gab Bassisten, drei eigentlich, aber der James Jamerson war mit Abstand eben der Gefragteste. Der wurde auch, der hatte Alkoholproblem gehabt, der ist nicht alt geworden, keine 50 Jahre, aber der hatte, teilweise haben sie den nachts aus dem Bett geholt und haben gesagt, wir brauchen dich jetzt unbedingt, du musst spielen. Ja, aber keiner so rhythmisch so gut war wie der James Jamerson. Ja. Dann gab es natürlich auch eine Bläsergruppe, ja, Saxophonisten, verschiedene und Trompeter und so, Schlagzeuger und Perkussionisten. Also es waren immer so um die 13 Leute und die waren da dabei und das ist natürlich auch, die sind eingespielt. Die spielen dieses Zeug in verschiedenen Variationen, aber die können natürlich, das ist geil. Du hast hinten die Gruppe, so ein Mini-Orchester praktisch und vorne kannst du austauschen. Dann machst du die Four Tops, da spielen die Temptations, spielen die Supremes und so. Und das ist ja vom Aufwand dann gar nicht so groß. Du brauchst also keine großen Umbauten oder so. Du hast einfach ein paar Mikrofone vorn und hinten ist die Band einfach und die macht es. Und die Band, die war natürlich, die haben ja nichts anderes gemacht. Die haben wirklich nur Musik gemacht die ganze Zeit. Unglaublich viele Hits zusammen eingespielt. Und da läuft es natürlich. Ja, also insofern eine geniale Idee. Du hast Songwriter-Trio. Nicht nur die, es gab dann noch mehrere. Du hast Songwriter, du hast eine Band, du hast eine Liveband, du hast eine Studioband, du hast Choreografen, du hast alles zusammen, alles in einem Haus. Ja? Perfekt. Ja? Und deswegen, also das Interessante ist ja auch immer, man spricht vom Motown-Sound. Ja? Also jetzt gibt es ja viele Musiklabels. Ja, was weiß ich, Columbia, Atlantic, jetzt Sony oder so. Keiner würde sagen, das ist der Sony-Sound oder das ist der Virgin-Sound oder irgend sowas. Aber es gibt den Motown-Sound. Also das ist was ganz Besonderes. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Musiker immer die gleichen waren. Nur die Sänger ausgetauscht wurden im Großen und Ganzen. Also, wie gesagt, geniale Idee. Geniales Gitarrenriff beim nächsten Song. Die Temptations, My Girl. Da wieder der Bass von James Jameson. Es ist ganz ähnlich bei den Temptations. Es lebt nur noch Otis Williams, aber auch der hat noch ein paar andere Typen sich dazu geholt und macht immer noch als Temptations Live-Performances. James Jameson. Ja, das ist ein Song, mal nicht von Holland, Dozier Holland, aber hier wieder Smokey Robinson und Ronald White. Und der kam mit diesem ganz einfachen Gitarrenriff eben an und es war eins der bekanntesten. Auch aus dem Jahr 1964, The Temptations. Also das waren jetzt zwei Jungsgruppen und jetzt kommen wir mal langsam zu den größten Stars von Motown. Und das liegt natürlich dann auch immer an Persönlichkeiten. Das sind nicht nur die Stimmen. Also wenn ich jetzt vorhin Gladys Knight hier, Midnight Train to Georgia, sei, unfassbar gute Stimme. Aber es gibt dann trotzdem, glaube ich, immer bei so außergewöhnlichen Stars noch mal so eine Ecke drauf, die nicht nur an der Stimme liegt, sondern auch hier irgendwie am Charisma. Und eine von den charismatischsten Sängerinnen jemals ist nun mal die Diana Ross. Und die ist eben auch bei Motown untergekommen und da auch ganz lange geblieben. Und ja, das war dann sogar so, dass die den Berry Gordy so gut fand, dass die auch miteinander ein Kind haben. Und ja, und das war wohl seine, ja, sagen wir, seine große oder eine der wenigen, die er wirklich, in die er sich so richtig verliebt hat und mit der er dann auch eine Zeit lang zusammen war. Trotz ihn, aber ich glaube, ich habe irgendwas gelesen, Berry Gordy hat 8 Kinder von 6 Frauen oder so. Also das hat er auch irgendwann einmal gesagt, ja. Also er hat er wurde ja schon für 100-mal geehrt für, was weiß ich, sein Lifetime Achievement und was er alles gemacht hat und für die afroamerikanische Community und was weiß ich alles. Aber eigentlich hat er gesagt, er wollte erfolgreich werden, Geld verdienen und viele Mädels haben, ja. Und das hat er wohl alles erreicht, ja. Ja,
Und die Band von Diana Ross waren die Supremes. Und die Supremes waren von den weiblichen Bands, Zusammenstellungen, Trios, waren die, die mit Abstand erfolgreichsten, mit den größten Hits überhaupt. Und einen von denen, oder zwei von denen muss man ja mal anspielen, das hilft ja nichts, ne? Und das merkt man auch, also diese ganz weiche Stimme von der Diana Ross und dieses perfekte Zusammenspiel des Singens hier bei den Supremes, das ist halt nochmal eine Stufe irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es besser ist, aber eine Stufe kompatibler irgendwie und tauglicher irgendwie, und deswegen sind das so mit die größten Hits von Motown. You keep me hanging on! Diana Ross and the Supremes. Auch da gibt es, finde ich, eine sehr schöne Coverversion von der Kim Wilde. Das klingt ein bisschen mehr nach 80er dann, aber ist sehr gut, ja. Ein anderer Riesenhit von den Supremes war natürlich Baby Love, aber was ich auch noch sehr gut finde, ist hier das hier. Where Did Our Love Go?
Baby, baby, baby.
Aber da war es dann so, dass die Diana Ross einfach zu groß wurde, zu erfolgreich, außergewöhnlich, dass man dann irgendwie, oder dass sie auch gemerkt hat, sie muss da irgendwie raus aus dieser Geschichte auch. Und sie hat die Supremes dann 1977 verlassen und ist eine wahnsinnig erfolgreiche Solokünstlerin geworden. Ihr größtes Ding ist natürlich Upside Down dann gewesen, hat wahnsinnig viele Hits gehabt auch. Und ich spiele jetzt von der Diana Ross noch einen Song, der, glaube ich, auch ganz wichtig war, weil es geht ja nicht nur um afroamerikanische Musik, und die war halt jetzt, sagen wir mal, bei Motown erstmal alles andere als politisch. Also wenn wir jetzt, ich hab eben ganz am Anfang gesagt, Motown war zunächst einmal dafür da, um Leute einfach zu unterhalten. Und sagen wir mal, diese politischen Songs, die kamen eher, jedenfalls Anfang der 60er, von Stax. Also aus Memphis. Und Memphis ist nun mal im Süden, und da ist diese Rassentrennung, von der ich vorhin gesprochen habe, eben viel schlimmer gewesen. Und ich glaube, da war das auch viel mehr, noch mehr politischer motiviert. Ja? Aber was die Diana Ross dann später auch gemacht hat, die wurde eine Ikone der Schwulenbewegung. Und die hat dann einen Song auch gemacht in der Disco-Ära, der tatsächlich so am Rande nicht direkt sagt, dass man sich zum Schwulsein oder Homosexuellsein bekennt. Aber das war vielleicht auch das, was es dann wahnsinnig erfolgreich gemacht hat, weil man eben sagen konnte, das ist nicht unbedingt eine Hymne von einer homosexuellen Künstlerin, sondern die kann aber auch so verstanden werden. Und deswegen wurde das eben ein Riesenhit in der schwulen Szene. Und das ist der Song. Disco, I'm coming out. Sau, ne? Das muss man sagen. The world to know, got to let it show. Das ist natürlich, ah ja, ich lasse es raus. Ja. Und das besonders Geile daran, das ist einfach eine wahnsinnig geile Tanznummer. Ja, das kannst du ja so tanzen, man muss kein Coming-out-Erlebnis dabei haben, kannst du ja so cool finden. Ne? Super. Der Bass ist hier auch sehr gut, aber der wird nicht mehr von James Jamerson gespielt. Ich glaube, in der Zeit war er schon, der wurde irgendwann von Motown so ein bisschen fallen gelassen, weil man gedacht hat, man bräuchte irgendwie neue Impulse und das hat ihn brechen lassen. Ja, und der ist wohl als obdachloser, schwer alkoholkranker Typ irgendwann gestorben. Ja. Na gut, jetzt kommen wir zum größten Hit jemals von Motown. Und den spiele ich euch jetzt erst einmal in einer Version vor, nur bei der man sagt, ja, ist ganz okay. Und wenn man aber die erfolgreiche Version dann dagegen hört, dann merkt man, was das überhaupt für unglaublicher Künstler ist, der das gemacht hat. Erstmal Gladys Knight and the Pips. Ja, ist cool, ist auch live cool, habe ich schon hier, natürlich habe ich es nie im Original live gesehen, aber habe ich in so Dokumentationen angeschaut, sehr geil. Ist halt so ein Gospel-Song, aber jetzt kommt halt der vielleicht die schönste Stimme jemals hatte, im Soul und die schönste, klarste Stimme. Ja, beim Smokey Robinson ist wunderbar, aber das ist mir fast ein bisschen zu hoch. Aber Marvin Gaye hat einfach diese unfassbar tolle, weiche Stimme, die aber aber überhaupt nicht stört oder so, die einfach alles hat, ja, die einen riesen Umfang hat, die null nervig ist, da wo alles dabei ist. Also Marvin Gaye war der größte Künstler und der hat auch angefangen als Instrumentalist bei Motown. Der hat Klavier gespielt und ganz am Anfang Schlagzeug, aber da hat man gemerkt, na, es gibt dann doch irgendwie bessere und dann haben die auch gemerkt, der Barry Gordy, was der Marvin Gaye für ein genialer Sänger ist. Und er hat gesagt, nee, du musst der Sänger werden hier. Das wurde er dann auch. Und wie gesagt, der erfolgreichste. Und das ist die erfolgreichste Single von Motown. Wahnsinn. Heard it through the grapevine ist sowas wie, ich habe so gerüchteweise gehört, dass du nicht mehr meine bist, ja, dass du ja irgendwie vielleicht mich betrügst. Wunderbar, es gibt auch eine Version von CCR von Creedence Clearwater Revival. Ja, ich habe es unfallfrei geschafft. Das kannst du natürlich vergessen, es haut nicht hin. Ja, also ich denke, das ist die ultimative Version dieses Songs. Sie ist nicht von Marvin Gaye geschrieben, sie ist von Barrett Strong. Der hat den saucoolen Song Money gemacht und von Norman Whitfield, also auch ein Songschreiber, der mal hingegangen ist zum Barry Gordy und gesagt, hey, du kannst nicht immer nur Holland, Dozier, Holland alles schreiben lassen, du musst doch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen und das ist dann auch das. Und auch das hat sich so ein bisschen gegenseitig bedingt, ja, dass man gesagt hat, wir haben Leute beeinflusst, aber die sind auch anders geworden und haben neue Sachen probiert. Und deswegen werden wir auch ein bisschen experimenteller. Also es kommt dann auch irgendwann. Aber auf eins möchte ich noch eingehen. Auch das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Der Marvin Gaye, wahrscheinlich der, ja, das ist immer blöd, nur in Superlativen zu sprechen, weil es gibt lauter große Künstler da, mit der größte Künstler von Motown, der hat eine ganz tolle Duettpartnerin gehabt, nämlich die Tammy Terrell. Und die Tammy Terrell, mit der war er wahnsinnig freundschaftlich verbunden und die hat aber ganz unheilbar einen Hirntumor gehabt und die ist, glaube ich, 24 Jahre alt geworden. Aber die haben miteinander, eben in der kurzen Zeit, wo sie miteinander Musik gemacht haben, unglaublich tolle Duette gemacht und ich möchte nur eins mal kurz anspielen. Das Schönste ist natürlich Ain't No Mountain High Enough, aber das habe ich schon mal angespielt, deswegen jetzt hier Your Precious Love, Marvin Gaye und Tammy Terrell.
Something new,
oh, baby,
honey, to keep me loving you,
oh, honey.
And with every passing minute,
oh,
baby, so much joy wrapped up in it.
Love.
schön. Marvin Gaye und Tammy Terrell. Sie ist nicht alt geworden, Marvin Gaye ist aber auch nicht alt geworden. Der wurde tatsächlich im Drogenrausch seines Vaters. Der Vater hat ihn erschossen im Jahr 1984. Aber auch Marvin Gaye hatte ganz große Probleme. Sehr, sehr schade, ganz tragische Figuren dieser Motown-Zeit. Ja, aber worauf ich noch hinaus will, ist, dass hier I Heard It Through the Grapevine, das war eben der größte Hit und das schafft natürlich auch dem Künstler irgendwie Freiheiten. Und der hat gesagt, pass mal auf, Berry Gordy, ich bleib bei Motown, aber ich brauche mehr Freiheiten. Ich muss machen dürfen, was ich will und ich möchte diese zwar wunderschönen Songs, wo es nur um Liebe und Zweisamkeit und vielleicht Trennung geht oder so, ich möchte in eine andere Richtung gehen. Und wir sprechen jetzt von der Zeit Ende der 60er, Anfang der 70er und die Probleme zwischen Schwarz und Weiß, die sind ja auch im Jahr 2024 leider immer noch aktuell, aber es gab halt Unruhen und Ähnliches und der Marvin Gaye hat gesagt, wir brauchen mal was Politisches und der Berry Gordy war da überhaupt nicht davon überzeugt, aber wie gesagt, das ist schon ein Druckmittel, dass man dann einfach sagt, na, du, dann gehe ich woanders hin, ich bin erfolgreich genug, ich kann überall unterkommen und dann hat der Berry Gordy gesagt, na gut, dann mach halt mal und dann hat der Marvin Gaye das Album What's Going On gemacht und das ist ein hochpolitisches Album, hat einen ganz eigenen Sound, auch da spielen die Funk Brothers im Hintergrund, aber die spielen anders als auf allen Alben zuvor und deswegen ist das auch ganz toll und das What's Going On habe ich schon mal gespielt im Black Music Matters Special, aber trotzdem muss es sein, hier What's Going On, Marvin Gaye, eins der wichtigsten Alben überhaupt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Album ganz durchzuhören, es ist mir ein bisschen zu einseitig. Es hat alles diesen Flow, hat alles diesen Sound. Ich weiß, warum es den hat, aber mir ist es zu wenig wandlungsfähig. Aber es sind wunderbare Songs drauf. Das und Mercy Mercy und so weiter, es ist toll. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we. Bass wird mit einem Zeigefinger gespielt. Das ist Wahnsinn. Wenn man sich das anschaut, das ist irre. Auch das wurde ein Riesenhit. Ja, eigentlich unvorhergesehen, aber es war so. Ja, wunderbar. Das war Marvin Gaye. Und dann sagt Berry Gordy, er hat mit zwei Genies zusammengearbeitet. Und eins davon, tatsächlich kommt er heute vor, war Michael Jackson. Die Solo-Zeit von Michael Jackson, da war er nicht mehr bei Motown. Aber mit den Jackson 5 war er bei Motown. Und auch da, wie gesagt, schaut euch Dokumentationen an. Jeder weiß, dass er natürlich getrimmt wurde von seinem Vater und dass er gequält wurde zu diesen Live-Auftritten und dass er keine Kindheit hatte und so. Aber man muss dann schon sagen, dass die Stimme von ihm und auch die Performance live, dass das einfach unfassbar gut war. Es ging dann irgendwann in eine Richtung, die ich überhaupt nicht mehr mir anschauen und sehen konnte. Aber gerade diese Jackson 5-Geschichten, die sind schon toll. Deswegen ein Song mal, der nicht ganz so typisch ist, aber trotzdem ein Jackson 5-Song. Who's Loving You? Jackson 5, Michael Jackson. Dass das bei mir mal läuft. When natürlich auch perfektes Zusammenspielen, Singen, miteinander performen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das war aber trotzdem genug Michael Jackson. Das war das eine Genie, von dem Berry Gordy erzählt. Und das zweite Genie ist natürlich Stevie Wonder. Und das sagt nicht nur Berry Gordy, sondern das sagen eigentlich alle, die irgendwie damit zu tun hatten, dass Stevie Wonder einfach unfassbar klasse ist. Ja, der konnte also, er ist blind, er ist von Geburt an blind, er konnte alles. Er hat eine wahnsinnige Stimme, kann er ja immer noch. Ja, er kann Mundharmonika spielen, er kann Schlagzeug spielen, Bass, Gitarre, sämtliche Tasteninstrumente, alles. Er hat sich alles selber beigebracht und die haben gesagt, das ist einfach unglaublich, was der da im Studio gebracht hat. Und der Stevie Wonder, der hat eben angefangen, im Prinzip mit 9 Jahren professioneller Musiker zu sein. Und dann kam irgendwann diese Geschichte, im Jahr 1962 ist er aufgetreten mit der Truppe da auf der Show, was ich vorhin erzählt habe. Und es geht um den, hier in dem Fall geht es um den 22. Juni 1963 und da hat er den Song Fingertips gespielt, stand auf der Bühne. Und das ist jetzt hier live in Chicago. Young man, da wird er vorgestellt. 12 Jahre.
Ladies and gentlemen, let you and I make him feel happy with a nice ovation as we meet and greet Little Stevie Wonder. How about that?
Little Stevie Wonder. Die Band spielt Funky Brothers.
Yeah. Ladies and gentlemen, now I'm going to do a song taken from my album, The Jazz Soul of Little Stevie. The name of the song is called Fingertips. Now I want you to clap your hand. Come on. Come on. Yeah. Stomp your feet. Jump up and down. Do anything that you wanna do.
Das hört sich jetzt gar nicht so außergewöhnlich an, aber das Geile an der Geschichte ist, es gibt, es heißt Fingertips Part 1 and 2 und ich habe mich früher immer gefragt, warum heißt es Parts 1 and 2? Er spielt da seine Mundharmonika und irgendwann ist die Band eigentlich dabei aufzuhören, der Song ist vorbei. Und dann merkst du aber, dass der Stevie Wonder sich selber sagt als 12-Jähriger, nö, das ist jetzt nicht vorbei. Und dann gibt es diesen magischen Moment, wo die einfach merken, er macht weiter, er animiert das Publikum weiterzumachen und dann setzt die Band nochmal ein und deswegen war das dann irgendwann der zweite Teil von Fingertips und deswegen ist da, sagen wir mal, diese Weltkarriere daraus entstanden, dass dieser Typ, dem es vollkommen egal war, was da irgendwie los ist, der die Band dazu bringt, Band von etablierten Musikern einfach zu sagen, ach komm, wir machen jetzt weiter, das hilft nichts, das ist sehr, sehr geil. Ich spule mal ein bisschen vor.
So if you want me to, if you want me to, I'm gonna swing a song, yeah, just a one more time, when I come back, just a one more time, when I come back, so goodbye.
Ja, die Band war es eigentlich nicht. Und jetzt irgendwann setzen sie wieder ein. Es hilft nichts. Fingertips 1 and 2. Ja, der Anfang der Karriere von Stevie Wonder. Und auch der hat irgendwann gesagt, pass mal auf, hier Berry Gordy, ich mag nicht mehr die Songs von anderen nur performen. Ich mag meine eigenen Songs haben. Und der Stevie Wonder ist eigentlich der einzige Künstler, der immer bei Motown geblieben ist. Der ist immer noch bei Motown. Der Berry Gordy hat es irgendwann abgegeben, das Label. Es war in den 80ern nicht mehr erfolgreich. Es war auch wirklich schlimm. Es ging dann auch in die Schulden rein. Und dann hat er die Reißleine gezogen, hat es verkauft und hat es für 61 Millionen Dollar an einen großen Konzern verkauft, der aber trotzdem immer noch das Label Motown so bestehen lässt. Und es gibt immer noch Motown. Aber die Geschichte von Motown hat eigentlich immer die Verbindung mit Berry Gordy. Es ging dann auch später, es gab tatsächlich Riesenkünstler, Public Enemy und so weiter. Es ging dann auch in den Hip-Hop rein. Da möchte ich aber noch gar nicht drauf eingehen. Nur der Höhepunkt der Karriere von Stevie Wonder ist nun mal das Album Songs in the Key of Life. Und das Album ist einfach, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich eins der Desert Island Alben. Love's in Need of Love Today ist der erste Song. Village Ghetto Land ist drauf. Confusion, Sir Duke ist drauf. I Wish ist drauf. Knocks Me Off My Feet. Pastime Paradise ist drauf. Das sind eigentlich nur geile Songs drauf, ja, und deswegen spiele ich wenigstens einen mal an, einen meiner Lieblingssongs von Stevie Wonder. Das ist der Song As.
But in passing we'll grow older every day, just as all that's born is new. Do you know what I say is true? Joy and pain, and I'll be loving you always. As the day I know I'm living but tomorrow, but makes me the past for that I mustn't fear. For I'll know deep in my mind the love of me I've left behind, 'cause I'll be loving you
merkt diesem Album wahnsinnige Spielfreude an. Er hat viel experimentiert, er hat Talking Book ein Album gemacht, das so versucht, die verschiedenen Stadien der Erde und des Wetters, der verschiedenen Elemente darzustellen. Er hat Inner Visions gemacht, er hat ganz viel Sozialkritisches gemacht und hat eben sich auch ausbedungen, dass er vollkommene künstlerische Freiheit hat. Und auch da sagte Berry Gordy, also wenn man einem künstlerische volle Freiheit geben musste, dann war es Stevie Wonder. Und er hat es natürlich dann auch zurückbezahlt mit diesen unsterblichen Alben und Songs. Auch ganz wichtig für die politische Geschichte der Afroamerikaner. Ja, natürlich mit Happy Birthday, den Song für Martin Luther King, der sicherlich auch mit dazu geführt hat, dass irgendwann endlich dieser Feiertag kam am Geburtstag von Martin Luther King. Ja, das war jetzt so ein bisschen die Geschichte von Motown mit Berry Gordy, hauptsächlich 60er, 70er Jahre. Es ging dann natürlich weiter in den 80er Jahren. Ich erzähle euch mal von den größten Künstlern dieser Zeiten. Die 50er, 60er habe ich eigentlich genannt. Die 70er, ja, da war es natürlich Diana Ross, Michael Jackson, Jermaine Jackson, überhaupt die Commodores, die ich gar nicht erwähnt habe. Rick James, Super Freak zum Beispiel, die Barge, Lionel Richie natürlich, der bei den Commodores war. Dann seit den 90ern Boyz II Men, Queen Latifah, eine werde ich noch ansprechen, Michael McDonald, ein Nicht-Afroamerikaner, der auch da erfolgreich war. Auch Frankie Valli and the Four Seasons waren auch bei Motown, Damian Marley, Stephen Marley, Akon. Aber es wurde seit den 90ern schon ziemlich still. Und es gibt vielleicht ein paar wenige Künstler, die sagen, ja, ich möchte bewusst zu Motown gehen oder so. Aber natürlich ist es nicht mehr das, was es dann früher war, so schlimm das auch klingen mag. Ja, auch nicht jeder ist überzeugt von dem Berry Gordy. Viele sagen schon, dass er eben ein knallharter Geschäftsmann war. Aber ich glaube, wenn er das nicht gewesen wäre oder ist, ich glaube, jetzt ist er einfach im Ruhestand, ist ja auch schon Mitte 90, dann wäre es auch nie zu dem gekommen, was es war. Aber es gibt einfach nur ein Label, das so einen Sound geprägt hat und das so einflussreich war, glaube ich, für die Popkultur überhaupt weltweit wie Motown. Und deswegen war das mir heute ein Anliegen. Aber das war jetzt der vorletzte Song, Leute. Was kommt denn vor dem letzten Song? Natürlich die Rätselfrage. Super Geschichte. Ich kann mich bedanken bei vielen Leuten diesmal, die Rätselfrage beantwortet haben. Nämlich der Mich, der Matthias 1, der Manuel, der Axel, der Norbert, die Angela und der Christoph, ey, das ist ja der Hammer. Also waren wirklich wieder mal richtig, richtig viele, die Rätselfrage zu America beantwortet haben. Die britische Band heißt vermutlich so, weil ihre Mitglieder alle Eltern in der US Air Force hatten. Ja? Und das stimmt auch, bei ihnen gab es eine Amerikaner Jukebox und sie nannten sie vermutlich so, weil sie nicht alle als noch eine britische Band angesehen werden wollten. Sie wollten amerikanisch klingen. Also es sind tatsächlich Briten, die Air Force, US Air Force Eltern hatten und deswegen haben sie die Band America genannt. Das war der erste Teil der Rätselfrage. Der zweite Teil war, was war der Song über ein Fabelwesen? Das war natürlich The Last Unicorn. Das habe ich mit der lieben Eva, die ja letzte Woche zum Haar-Special da war, auch schon mit ihr beim Fabelwesen-Special gebracht. Ja, The Last Unicorn. Und dann haben wir gefragt, welche Straße in Kalifornien wird thematisiert in einem Song von America? Und das ist natürlich der Ventura Highway. Auch ein ganz, ganz schöner Song. So, und jetzt die heutige Rätselfrage. Und die ist nicht leicht. Aber, also da muss ich jetzt ehrlich sagen, das waren Sachen, die ich selber mal gewusst habe. Und wenn man so googelt, kriegt man es nicht gleich raus. Aber vielleicht wissen es manche Leute so auch. Wir haben ja den Motown-Song gehört. Und der Motown-Song ist ja ein Song über Künstler, die Motown gemacht haben. Ja. Jetzt möchte ich mindestens zwei Songs hören. Oder ich möchte von zwei Songs hören, die über Motown-Künstler gehen. Und jetzt mache ich es mal, ich gebe euch ein paar Tipps dazu. Ja? Einmal zum Beispiel gibt es einen Song von Motown-Künstlern über einen Künstler, der heute dran war. Und der hat sogar den größten Hit gehabt. Das ist ja schon mal ein Riesentipp. Ja? Das zum Beispiel. Aber das ist nur ein Tipp, vielleicht findet er auch noch andere. Oder es gibt eine Band, die haben einen Song über Motown-Künstler gemacht. Die sind aus England und die haben was mit dem Alphabet zu tun. Das ist auch noch ein Tipp. Ja? Und wenn er noch einen findet, ist auch gut. Die zwei habe ich jetzt gekannt. Und dann möchte ich mindestens einen hören, der gesampelt hat. Und da gibt es ja Hunderttausende. Also die Motown-Songs sind einfach prädestiniert für Samples. aber mir fällt gerade der Coolio ein. Der hat irgendwas gesampelt, was auch heute dran war. Jedenfalls ein Künstler, der heute dran war. Also nennt mal, ein paar Motown-Samples, ja. Das wäre auch cool. Also bitte Songs über Motown-Künstler oder Samples von Motown-Künstlern. Das wäre so mein Anliegen. Sucht euch mal drei raus. Ein bisschen Tipps habe ich euch ja jetzt gegeben. So, jetzt kommt der letzte Song von einer wunderbaren Künstlerin, die jetzt eben in den 2000ern auch bei Motown ist und die super groovige, ganz schöne Musik macht. Und das ist die Erykah Badu von dem Album Mama's Gun, das eins meiner Lieblingsalben ist. Und der Song heißt Didn't You Know? Und da, finde ich, hat man es auch wieder geschafft, den alten Motown-Sound herzustellen. Sound so ein bisschen wie bei What's Going On, das ist natürlich, das bezieht sich auf all das, was Motown gemacht hat. Super. Ja, Leute, das war dieses Special, Motown Special. Ja, ich liebe das einfach. Ich höre das saugern, Motown-Songs. Natürlich Soul überhaupt. Vielleicht bringe ich auch noch was irgendwann mal über Stax und über die anderen Soul-Künstler. Aber ich habe gedacht, Motown ist halt trotzdem irgendwie das wichtigste Label da, was das angeht. Und das soll die Leistung der anderen natürlich überhaupt nicht schmälern. Aber ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick in diese Geschichte da gegeben. Leute, nächste Woche bin ich leider nicht da, da bin ich mal im Urlaub, muss ja auch mal sein, aber dann in zwei Wochen bin ich wieder am Start, das war heute die 192. Folge Pittis Podcast. Leute, bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittispodcast@gmx.de. Bitte gebt mir Feedback, bitte hört weiter gute Musik und ich freue mich auf euch in zwei Wochen und ich freue mich, dass ihr immer am Start seid. Das ist wirklich ganz schön. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.